So, dann haben wir jetzt so ein bisschen die medizinische Abteilung hier abgehandelt und können uns dann dem anderen Thema hier zuwenden, nämlich Audio, Recording, Audiobearbeitung. Und da gibt es die Frage, wie viel Zeit dieses Hobby in Gänsefüßchen, in Anführungszeichen, bei dir so in Anspruch nimmt. Also als Arzt hat man ja eigentlich schon
wenig Zeit
zu tun und nicht so viel Zeit übrig für solche.
Das ist richtig. Und im Moment bleibt dafür auch nicht so viel Zeit. Ich arbeite von 7 bis 17 Uhr jeden Tag und zurzeit jedes zweite Wochenende. Und da dann kommen noch zweimal Bandprobe die Woche dazu und ja, dann mische ich ab und zu mal noch so ein paar Aufnahmen von der Probe. Ich weiß nicht, so eine Stunde, anderthalb am Tag nehme ich mir schon Zeit für Musik. Mhm. So, sei es Gitarre spielen, sei es irgendwas abmischen oder Schlagzeug spielen. So in der Kante.
Mhm. Gibt's die Band, die ist in irgendeiner Form unterwegs?
Wir hatten jetzt zur Zeit oder in der letzten Zeit Probleme, da wir keinen Sänger hatten. Wir haben jetzt seit einem halben Jahr wieder einen und am 27. März gibt es irgendwo im Jugendzentrum in Bocholt den nächsten Auftritt.
Okay. Wie heißt die Band?
Your Fault.
Aha. Dein Fehler.
Genau.
Okay. Wahrscheinlich auch bei MySpace.
Bei MySpace nicht. Wir werden demnächst mal wieder eine Internetseite basteln, wenn wir wieder ein paar Aufnahmen aktuelle haben.
Okay, das werden natürlich dann die geneigten Hörer dann lesen können.
Genau.
Im Trommlerforum. Stilistisch, in welche Richtung geht das?
Das ist so ein bisschen Richtung Motorhead, also eher Rock mit Gebrüll.
Rock mit Gebrüll, das klingt ja einladend. Okay, zweiter Teil von der Frage, hat sich dein Studio nach und nach so entwickelt oder war irgendwann klar, ich baue mir jetzt ein kleines Studio zusammen? Das haben wir eben im Eingang schon so ein bisschen abgehandelt.
Wie gesagt, ich habe mit so einem Zwei-Kanal-System angefangen, wo ich quasi nur eine Stereospur aufnehmen konnte. Und dann irgendwann habe ich mit meinem Bruder zusammen überlegt, wir wollen jetzt mal richtig aufnehmen und ohne eigentlich richtig Ahnung davon zu haben und haben dann geguckt, Testberichte durchgelesen, irgendwie, was wir uns kaufen und dann haben wir uns schließlich so ein Motu-Interface zusammengespart und uns ein Apple G4 gekauft und seitdem erweitere ich das so stetig und genauso kommt dann auch Erfahrung und Wissen dazu. Ich bin da eher autodidaktisch. Wenn man irgendwas wissen will und dann lernt man ein paar Leute kennen, die es richtig können und die dann fragt, dann kommt man auch dahinter. Aber ich glaube, auch wenn man so ein Tontechnikstudium macht, dann braucht man das auch. Dann muss man diesen Antrieb haben, dass man selber die Sachen lernen will.
Natürlich.
Sonst funktioniert die ganze Sache nicht.
Man muss die Abläufe lernen wollen. Und ich habe hier die neue Cubase-Version hier zuliegen und mit der wir hier gerade aufzeichnen und hoffen, dass der Rechner nicht abraucht dabei. Und da habe ich jetzt gerade eben auch wieder bestimmte Funktionen einfach erstmal im Handbuch nachgucken müssen, irgendwie, das neue Feature, das ich hier nutzen will eigentlich, wie kriege ich das überhaupt ans Laufen? Und das ist halt die Beschäftigung damit und die hat man in so einem Studium natürlich dann auch. Also das Sammeln und Auswerten von Informationen kann einem da wirklich keiner abnehmen. Und das ist vielleicht auch wirklich der Weg, wie ich es eben schon mal gesagt habe, wenn man klein anfängt und dann schaut, wo will ich eigentlich hin damit?
Ganz genau. Und bei mir war dann irgendwann klar, dass das bei mir ein Hobby bleiben soll, da mein Vater Musiklehrer ist und ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang Kindern alle meine Entchen auf der Gitarre beizubringen oder sowas. Und da habe ich das auch so ausgerichtet, dass ich Musik als Hobby behalte und
Junge, lern was Ordentliches.
Immer Musik machen werde.
Das ist ja auch super angenehm, dann eigentlich so. Also, oder man hat vielleicht nicht so viel Zeit für dieses Hobby, aber Man kann das tun, was man will. Man kann das lassen, was man nicht
ganz
will.
Ganz genau.
Das ist, also ich habe gestern wieder, ich habe 7 Stunden unterrichtet gestern. Gestern war Samstag und dann habe ich noch 6 Stunden im rheinischen Karneval zugebracht, nicht ganz freiwillig. Und das sind dann halt so Dinge, die einem sicherlich auch nicht immer so viel Freude bereiten.
Aber dafür habe ich ja meine Arztarbeit und
da die ist auch nicht immer schön.
Genau. Muss man sich um Dinge kümmern, die auch einem nicht immer Freude bereiten. Aber das kann ich eher ertragen, weil ich da nicht so mit Herzblut an der Sache hänge. Zwar schon, aber es ist nicht, es ist eine Arbeit und es ist jetzt kein Hobby.
So. Aber man muss doch zu einem Beruf gehört auch eine gewisse Berufung dann auch. Also
das ist richtig, aber es ist trotzdem meiner Ansicht nach nicht vergleichbar, weil das Hobby, da mache ich dann wirklich nur das, was ich unbedingt will. In meinem Beruf, da muss ich quasi im Moment das machen, was mir der Ober- oder Chefarzt sagt. Und auch wenn ich in manchen Situationen anderer Ansicht bin, muss ich dann trotzdem das machen. Einfach, weil der letzten Endes die Verantwortung hat.
Ja, natürlich. Man muss ja auch dann mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Wenn man jetzt nicht so viel spektakuläre Fälle zu verarzten hat.
Ja, das muss man halt auch machen. Und
es ist nicht so wie bei Dr. House, ne?
Genau.
Und so. Und es ist nicht so wie bei Grey's Anatomy.
Genau, und der Dr. House ist ja der Chef. Der kann ja quasi machen, was er will.
Ja.
In seinem Fall ganz besonders.
Ich habe manchmal so ein bisschen die Idee, dass man in der Unfallchirurgie, dass da ständig Leute mit so Defibrillatoren durch die Gegend rennen und alle 10 Sekunden brüllt einer weg vom Tisch. Und
aber das ist überhaupt nicht so. Das in der Ambulanz, das Tagesgeschäft sind so Kleinigkeiten. Leute sind umgeknickt, haben sich in den Finger geschnitten, haben sich geprügelt, sind besoffen auf ein Glas gefallen, was weiß ich. Also so Kleinigkeiten und dass da so schwer oder mehrfach Verletzte dann kommen, das passiert in unserer Klinik so einmal am Tag ungefähr.
Mhm. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja.
Also das ist nicht, dass es einer am Tag ist, sondern dass es nur einer am Tag ist.
Ja.
Nicht so spektakulär, wie man es oft im Fernsehen dann sieht.
Nee, genau.
Spektakulär wäre auch jetzt, wenn wir hier das angefragte Live-on-Air-Editing durchführen würden, aber wir haben ja hier schließlich eine altmodische Radiosendung und kein Bild hier eingeflogen. Also das lassen wir dann. Da wird wahrscheinlich nicht viel Gutes bei rauskommen, Murphy. Dafür gibt es ja dann diese Tutorials, die der Ingo dann angefertigt hat und wo ich mich auch schon mal dran versucht habe. Da kann man das dann vielleicht so ein bisschen in Ruhe versuchen nachzuvollziehen.
Genau.
Denn im Endeffekt gibt es keine Presets oder so. Also man muss schon
probieren. Das alles seinem eigenen Audiomaterial anpassen. Und anders funktioniert es leider nicht.
Es gab noch eine Frage, die habe ich jetzt gar nicht mit auf unser Skript hier reingenommen. Ob es Standard IQ-Einstellungen gibt für einen Live-Betrieb oder ob es so gewisse Dinge gibt, auf die man da immer wieder zurückgreift. Und na, weiß ich nicht. Gibt es da was für dich, dass du sagst, das ist mein Standard, so mache ich meine Bassform immer? Ich nehme immer.
Es gibt gewisse Sachen, die ich immer ähnlich mache, weil sich bei mir so ein Geschmack rausgebildet hat. Und da ich meistens in meinem kleinen Studio aufnehme und da das Mikrofon an seiner festen Position steht, stelle ich es mir quasi einmal ein und dann passe ich nur noch so Kleinigkeiten an. Bei der Bassdrum jetzt zum Beispiel, wenn ich einen schnelleren Song habe, nehme ich ein bisschen die Bässe mehr raus, damit sich das besser durchsetzt oder passe es auch dem Musikstil an. Aber das sind dann nur noch Kleinigkeiten und ich habe mit der Zeit so gemerkt, weniger Effekte, damit kommt man eigentlich besser zurecht. Ich mache das meiste nur noch mit Kompressor und Equalizer. Früher habe ich irgendwelchen Kram da noch draufgehauen.
Ja.
Und das, wenn man da nicht wirklich sparsam mit umgeht und nicht wirklich weiß, was man tut, dann versaut man sich schnell alles.
Mhm.
Also das ist so meine Erfahrung. Aber ich bin auch ein Hobby-Bastler da. Ja. Habe aber von Leuten, die sich damit richtig auskennen, das Gleiche gehört.
Ja. Also, dass man so fertige Ideen so hat oder fertige Equalizer-Einstellungen, das ist vielleicht auch eher was für einen Live-Betrieb, wo man ja einfach nur einen Line-Check hat, ob alle Mikrofone auch funktionieren und wo man ganz, ganz wenig Zeit einfach hat. Und da gibt es sicherlich so Standard-Dinger, genau, dass man sagt, irgendwie, was weiß ich, ich drehe 8 Kilohertz rein für einen Kick irgendwie oder
ja,
zieht, was weiß ich, bei den Toms 350 Hertz irgendwie weg oder so. Aber das sind so Dinge, die kann ich mir auch nie merken.
Ja. Also das, letzten Endes macht man ja auch so einen Check und so einen Live-Check und dann hört man es sich einmal an.
Genau.
Und das dauert ja auch nicht wirklich lange, da eben den Equalizer einzustellen, wenn man das schon mal gemacht hat.
Man muss halt dann wissen, was man damit erreichen will.
Genau. Ja.
Und
das ist das Wichtigste, vorher eine Soundvorstellung im Kopf zu haben und sich das dann so hinzuschrauben. Mhm. Und wenn man die hat, die Soundvorstellung, dann wird man mit der Zeit da immer schneller und immer näher drankommen.
Aber diese Entwicklung von der Vorstellung, die fängt ja einfach damit an, dass man mit den Knöpfen einfach erstmal spielt und erstmal ausprobiert, was passiert denn da, wenn ich jetzt hier mal alles auf 11 drehe.
Ja.
Ja, und dann, das habe ich früher immer so gemacht, dass ich immer per Equalizer immer möglichst viele Bänder noch reingedreht habe, irgendwie bis alle Lampen auf Rot gegangen sind. Und irgendwann habe ich dann mal gelesen, dass das auch andersrum geht.
Ja.
Also, und das versuche ich eigentlich eher, dass man also Sachen wegnimmt,
genau,
und nicht immer dazu packt. So.
Das Wegnehmen, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erklärt, das nimmt halt, ändert nur einen kleinen Bereich. Und dadurch, dass es nur weg ist, hat man den Eindruck, der Rest ist noch normal.
Ja.
Und wenn man was dazu macht, dann ist das, was dazu gemacht wird, eher unnatürlich.
Vor allen Dingen, wenn es dann noch so ganz schmalbandig
wird. Genau. Und dann, ja, wenn man es mit Wegnehmen erreichen kann, ist das, präferiere ich diese Variante immer.
Ja, und es zerrt und klippt wahrscheinlich dann auch zunächst mal alles weniger und ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten zu arbeiten.
Genau.
Es gibt im Trommlerforum inzwischen auch so ein paar richtige Experten, die da auch ihr Geld mitverdienen. Mhm. Und die mögen uns unsere leidenhafte Darstellung hier
verzeihen,
nachsehen.
Ja. Direkt auf Aufnahme drücken.
Ja, ich habe jetzt wieder mal Pause gemacht, weil wir mal ein bisschen lästern mussten zwischen euch. Aber wir sind jetzt hier auch mittendrin wieder in einer, da blenden wir uns mal wieder ein, in eine spannende Diskussion um, ja, eigentlich so um die Qualität von Musik, schwer zu definierender Begriff. Aber wir haben jetzt gerade so ein bisschen an Steely Dan aufgehängt und was der Ingo hat da gerade einen schönen Satz gesagt, wer Musik mag, der...
Ja, der kann das eigentlich nicht scheiße finden, weil selbst wenn man diese Sorte von Musik nicht mag, dann muss man wenigstens den Respekt zollen, dass das richtig gut gespielt ist und richtig gut arrangiert ist.
Und richtig gut produziert richtig und richtig gut aufgenommen hat.
Ja. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Man kann nur sagen, mir gefällt es nicht.
Das ist aber nicht nur bei Steely Dan so, sondern das ist halt auch Toto zum Beispiel ist das auch so.
Ja. Ja,
man kann natürlich auch sagen, was ist so eine Blink 182-Platte, die mich jetzt persönlich nicht wirklich anspricht, die ist natürlich astrein produziert.
Genau.
Da gibt es nichts zu meckern.
Ob Travis Barker, der spielt auch einen harten Stiefel.
Der spielt auch einen harten Stiefel, klar.
Ja.
Da kann man, das muss man einfach dann so auf der Ebene einfach akzeptieren, dass einem die Musik nichts sagt. Und das,
genau.
Oder auch die Texte, also bei Toto die Texte, die geben mir nichts. Ja. Bei Blink 182, die geben mir auch nichts. Aus dem Alter bin ich raus. Aber richtig, bei den Steely Dan Sachen da zum Beispiel, da fühle ich mich ganz gut aufgehoben. Für das ist dann halt auch eine geschmackliche Entscheidung oder hat auch vielleicht was mit einer Lebensphase irgendwie
ganz
zu
genau
tun. Einfach.
Aber die meisten Sachen, die man eigentlich hört, also die von den großen Plattenfirmen rausgebracht werden, die sind schon professionell produziert. Egal, wie die jetzt dahin gekommen sind. Zunehmend ist es ja auch so, dass da auch mal gefuscht wird.
Ja, und zwar in der Tat wird da wahrscheinlich mehr gefuscht, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Man muss da nicht diese Milli-Vanilli-Szenarien auffahren, dass also wirklich komplett andere Leute Sachen einsingen, als die dann im Fernsehen auftauchen. Aber gerade mit den Editiermöglichkeiten, die man heutzutage hat, so
richtig, Ich glaube, das fing so an, dass man dann billig 100 Versuche machen konnte.
Der Preis pro Spur, man verschleißt kein Bandmaterial mehr.
Genau, und da fällt mir spontan die Red Hot Chili Peppers ein. Der Anthony Kiedis, wenn man den live gehört hat, hat er einiges daneben gehauen an Tönen. Und auf der Platte stimmt es ja eigentlich immer.
Wobei das bei Kiedis, glaube ich, auch immer so ein bisschen so eine, also bei der ganzen Band ist das so eine Form der, eine Frage der Tagesform, ob die Drogen genommen haben oder nicht oder ja, was, wie auch immer. Da sind teilweise Sachen, also wirklich sehr, sehr schlecht und einen Tag später funktioniert die Intonation dann auf einmal wieder, was da los ist. Man weiß es nicht so genau.
Was ich auch immer krass finde aus eigener Erfahrung, ich muss zwar nicht singen, aber je nachdem, was man für einen Monitor-Sound hat, ich glaube, das ist für einen Sänger ultimativ wichtig, dass der sich selber einigermaßen hört.
Ja.
Und wenn man dann, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Kategorien von Sängern, die einfach total sicher sind in ihrer Intonation und die dann so ein, eher wie so ein Otto-Normalverbraucher intonieren. Und wenn die sich nicht richtig hören, dann geht das schneller in die Hose als bei den Leuten, die so festgeschraubt sind auf den Tönen.
Wobei natürlich die Sache mit ich kann mich nie hören, das ist auch so ein bisschen so eine Standard.
Ja, Ausrede.
Ausrede einfach, womit man alles eigentlich so ein bisschen abwickeln kann. Ich kann mir bei so einer Produktion wie den Chili Peppers schwer vorstellen, dass es da so unterschiedliche Monitorverhältnisse gibt, gerade mit den ganzen In-Ear-Gedöne, was man heutzutage alles so hat.
Richtig.
Da, man weiß es nicht so genau. Also Chili Peppers sicherlich zu einer gewissen Zeit in meinem Leben auch eine ganz super wichtige Band. Ich habe die halt mal gesehen und da waren die nicht gut und da habe ich mir dann irgendwann überlegt, wenn man guckt, was so eine Karte kostet, gehe ich das Risiko ein, dass die heute Abend einen schlechten Tag haben oder bleibe ich lieber zu Hause und gucke mir die DVD an, die dann vielleicht einfach schön nachbearbeitet ist. Wie neulich habe ich das, Silvester habe ich das im Fernsehen gesehen, die letzte Toto-DVD. Mhm. Da sind ein paar echt gute Beispiele für die Funktionsweise von Autotune.
Ja.
Ist also an zwei, drei Stellen mir ganz gut aufgefallen, irgendwie, dass da offensichtlich geschraubt worden ist. Wobei halt sicherlich wieder die andere Frage ist, ist das schlimm? Macht das die Musik kaputt, dass man das alles editieren kann?
Ja, also da ist meine Meinung gespalten, muss ich ehrlich sagen. Einerseits ist es für mich als Otto-Normal-Produzent quasi, der das hobbymäßig macht, ganz schön, wenn man auch mal ein super Ergebnis kriegen kann. Ne? Aber es ist natürlich auch so eine kleine Lüge dann. Man kann es in Wirklichkeit nicht immer 100% so reproduzieren. Aber wer kann das schon?
Man hat aber nun auf dem Weg vielleicht seine künstlerische Vision dann richtig erreicht.
Das ist die andere Seite der Medaille. Ja. Genau wie beim Film, was man heute nicht mehr filmen kann, wird computeranimiert.
Ja. Und dadurch entstehen natürlich dann also auch sicherlich Dinge, die künstlerisch oder visuell einen ganz hohen Reiz haben.
So. Richtig. Ich glaube, der George Lucas hat das mal gesagt, oder es war derjenige, der hat Star Wars gemacht, ne? Der hat mal gesagt, ich will die anderen drei Teile erst machen, wenn ich das alles hinkriege irgendwie.
Ja.
Und das war zu der Zeit, als die ersten drei rauskamen, wohl nicht möglich mit seinen technischen Mitteln.
Die ersten drei waren aber cool und die anderen drei nicht.
Ja, richtig. Vielleicht hat seine visionäre Kraft einfach nachgelassen.
Ja, oder vielleicht hat einfach sicherlich auch dann der Anspruch der Leute geändert, die heutzutage wahrscheinlich von so einem Kinobesuch auch sich ganz andere Dinge erhoffen, was Explosionen und Feuerwerk und so und Action allgemein angeht. Ich habe mir neulich nochmal Der Pate angeguckt übrigens und die erste Szene von Der Pate, ich glaube, ich weiß nicht, da wird der normale MTV-Konsument wahrscheinlich drüber einschlafen.
Richtig, ist da überhaupt also da was sind passiert? Einfach viel zu wenige Schnitte.
Viel zu wenig Schnitte das, und viel zu viel Text auch.
Da gibt es ja auch so Statistiken, wie von Jahr zu Jahr die Schnitte pro Minute zunehmen. Und das ist ja bei manchen Sachen, da kriegt man ja fast Kopfschmerzen, wenn man davor sitzt.
Ja, in der Tat.
So, als ich zum Beispiel Blair Witch Project, das war zwar Absicht, dass das so gemacht wurde, da waren zwar nicht super viele Schnitte, aber die haben so gewackelt, wenn man da im Kino in der ersten Reihe gesessen hat und nicht kotzen musste, dann war man...
War man fit.
Richtig. Da hat man wahrscheinlich geschlafen.
Allerdings Blair Witch Project dann ein, Ich habe es aber auch heute. Blair Witch Project, ein gutes Beispiel für eine Produktion mit ganz einfachen Mitteln, die fürchterlich. Genau, ja. Ich habe mich echt am Sofa festgehalten, als ich den zum ersten Mal geguckt habe. Beim zweiten Mal war der Effekt dann weg, aber man kann mit sehr einfachen Mitteln sehr dramatische Dinge erreichen.
Richtig. Dafür ist das auch ein gutes Beispiel, dass man gar nicht so diese Hightech-Sachen braucht, um jetzt was Ordentliches rauszuhauen. Hm. Das gilt natürlich auch für Recording-Equipment. Wir sitzen hier ja auch nicht vor Neumännern, sondern vor T-Bone-Mikrofonen. Mhm. Und ihr könnt trotzdem hören, was wir sagen. Und unsere Ideen werden genauso zu euch rüberkommen wie durch ein Neumann-Mikrofon.
Ja, weil der irgendwo spricht immer so ein bisschen an der Kapsel vorbei. Deswegen ist das bei mir ein bisschen leiser.
Den Mats nicht sehen.
Ja, das ist ein kleines, vielleicht müsste man ein
durchsichtiges Mikrofon.
Das war eine gute Idee. Vielleicht gibt es da was von Kirchhoff oder so.
Ja.
Ja, in der Tat. Also man kann natürlich einfach der Preis pro Spur. Ich weiß nicht, was hat so ein 4-Spur-Kassettenrekorder mal gekostet?
Was? Weiß ich auch nicht genau. War bestimmt teuer.
Wo ging das los? Irgendwie 1000 Mark, 1500 D-Mark und damit konnte ich halt diese 4 Spuren aufnehmen. Und heutzutage kriege ich für 80 Euro eine Festplatte nachgeworfen, wenn ich nicht schnell wegrenne, mit der ich, hier unten steht so eine Anzeige, bei 32 Bit kann ich noch 182 Stunden aufnehmen.
Ja.
Das wird noch eine lange Nacht.
Das wird auf jeden Fall. Also.
Die Möglichkeiten und einfach die Preise pro Track oder pro Take, die sind halt absolut im Keller. Ich habe eben mal so ein bisschen geguckt, was man so mit so fertigen Samples so anstellen kann. Und also was so eine Software einfach mitbringt, was da alles schon drin ist, wie heutzutage, ist echt der Hammer. Also da muss man sich eigentlich fast wundern, dass so die Musik eigentlich nicht, die wird vielleicht gar nicht besser dadurch.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass richtig talentierte Leute, die kein Geld haben, schneller dazu kommen, auch was zu machen. Aber die werden sich über die Zeit erst rauswildern, dass man die dann mal mitkriegt. Das ist die Schwierigkeit, wenn jeder Heinz alles aufnehmen kann, was er will.
Ja.
Dann kann man als Hörer nicht mehr filtern, weil man einfach keine Zeit hat, alles anzuhören.
Weil man einfach mit Informationen zugeschüttet wird eigentlich. Ne? Also gerade so MySpace ist natürlich auch so ein Tummelplatz für Bands. Aber dass mich da jemand länger als 30 Sekunden an diesem Player irgendwie festhält, da muss schon was kommen, weil halt alles kommen. Irgendwo da ist. Und die Aufnahmequalität ist da vielleicht auch noch nicht mal nicht mal das Entscheidende, aber es ist einfach alles sehr schnell heutzutage. Also früher hat man sich das dann überlegt, bin ich alt. Also da hat man als Band dann überlegt, wie kriegt man ein bisschen Knete zusammen, dass man sich so ein Wochenende in so einem 8-Spur-Studio irgendwie leisten kann.
Genau.
Und das war ein ganz großes Abenteuer.
Ja.
Und heute überlegt man sich dann, also als ich dann angefangen habe mit meinen ersten Pentium-Rechner da so eine Multikanalkarte einzubauen, da war die Überlegung, was haben wir in der Bandkasse, was kriegen wir dafür in dem Studio und was kriegen wir dafür, wenn wir das selber machen. Die Band hat, bevor wir irgendwie mehr als einen halben Song aufgenommen gekriegt haben, sich aufgelöst. Wenn wir das Geld genommen wären damit ins Studio gegangen, dann hätte man jetzt zumindest eine Platte im Schrank stehen, ne, von den Sachen.
Das ist auch das Problem, bei den Aufnahmen. Das Wichtigste daran ist einfach das Know-how, dass man weiß, wie die ganze Sache funktioniert. Und was man kauft, wenn man so Studiozeit kauft, das ist ja in erster Linie nicht die Leihgebühr für das Equipment, sondern das Know-how vom Tontechniker.
Richtig.
Und das ist es in der Regel auch wert, also wenn der das kann.
Und man kauft die Erfahrung, man kauft einen Raum.
Ganz richtig.
Ja, also gerade wenn es um Schlagzeugaufnahmen geht, dass man da nicht nur teure Mikrofone an einem teuren Schlagzeug, das in einem schlecht klingenden Raum steht, irgendwie hat, sondern man hat wirklich auch eine Akustik, mit der man arbeiten kann. Und man hat natürlich auch eine eine gewisse Atmosphäre und eine gewisse Spannung. Also ich weiß das noch so mit den ersten zwei, drei Bands, wo ich Studioaufnahmen mitgemacht habe, da standen die Termine im Kalender, da konnte ich, glaube ich, eine Woche vorher nicht mehr schlafen, weil das total spannend war. Und heute ist es so, ich gehe halt, ich stehe auf und gehe eine Treppe rauf und drücke auf Record. So. Das,
ja, und dann probiert man halt 100 Mal, bis es irgendwann geklappt hat.
Ja, oder man probiert es einmal und schneidet alles klar. Und lässt es einfach so. Also ja. Das, man war vielleicht auch anders vorbereitet. Man hatte einen ganz anderen Ansatz.
Genau, hat vielleicht dann einen Monat lang geübt vorher, dass es richtig gesessen hat. Und heutzutage kann man beim Üben aufnehmen quasi. Ja. Und dann nimmt man halt, wenn man dann der Meinung ist, man kann es jetzt, Dann nimmt man den.
Wobei, sich beim Üben aufzunehmen natürlich eine super Möglichkeit.
Richtig. Ja. Also das ist ein ganz klarer Vorteil der technischen Entwicklung, dass jetzt zum Beispiel jeder so einen Handy-Rekorder kaufen kann und sich in guter Qualität selber dann anhören kann oder seine Band eine ganze Probe mit richtig wenig Mitteln aufnehmen kann und relativ gute Qualität erzielt.
Also eine Qualität, die auf jeden Fall hörbar ist. Also ich früher mit meinem Universum-Kassettenrekorder, ich musste mit einem per Trial and Error rauskriegen, wo man den hinstellen kann, damit es nicht zerrt wie blöde, wenn man in die Basstrommel dann tritt. Und wenn man dann weit genug weg war, war das Bandrauschen dann so stark, dass man dann auch nichts mehr gehört hat. Das war also echt trickreich. Und das geht natürlich mit den Geräten, die man heutzutage quasi in der Hosentasche hat, wie mit einem Handy oder mit diesen Handy-Rekordern, die jetzt dann, also diese kleinen kompakten Stereo-Geräte davon. Wir nennen keine Namen hier.
Genau.
Da kommt man sicherlich auch ganz einfach zu Ergebnissen, die es einem ermöglichen zu reflektieren, was habe ich da eigentlich eben gemacht? Denn das ist halt eine Sache, die ganz entscheidend ist, wenn man an seinen musikalischen Fähigkeiten arbeiten will.
Ja, und da gibt es auch häufig, wenn man sich entwickelt, eine große Diskrepanz. Man denkt, boah, ist das super, was ich hier spiele, und dann hört man sich das an und dann hört es sich doch nicht an, wie das, was man eigentlich spielen wollte.
Ja, das, was man in seinem Kopf hört, während man spielt, und das, was man dann hinterher hört von der Aufnahme, da ist oft ein ziemlicher Unterschied
zwischen. Das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Sachen, da braucht man viel Erfahrung, um das einigermaßen zusammenzubringen, wobei es letzten Endes nie hundertprozentig wird.
Ich habe das teilweise, das Lustige ist, dass halt auch hier inzwischen Schüler hinkommen zum Schlagzeugunterricht, die dann ihre Aufnahmen mitbringen und die dann auch teilweise einfach ihre Projekte dann mitbringen und ganz stolz sagen, ja, wir haben das ist total tight auf den Klick. Und dann sage ich, okay, hast du das mal mit Klick einfach mal angehört? Hast du mal die Bassdrum-Solo angehört zum Klick? Oder hast du dir mal den Bass und die Bassdrum-Solo angehört? Und dazu mal den Klick und mal geguckt, so, wie das so ist. Nö, aber ich bin total überzeugt, dass das tight ist, weil ich habe das beim Spielen ja gehört. So. Und dann setzt man sich hier hin und drückt auf Play und macht den Klick mal an und dann braucht man eigentlich oft nicht mehr viel sagen. So. Da dann vielleicht ganz viel nicht so stimmt. Was nicht heißen soll, dass das jetzt kein guter Take wäre. Also ich kann ja auf den Klick spielen ist ja kein Ausdruck von musikalischer Qualität oder von Aussage. Genau. Das ist nur ein Indikator für eine technische Fähigkeit einfach. Aber wenn man das versucht, selbst zu prüfen, was drücke ich ja gerade aus, wie ist meine Eigenwahrnehmung und wie hört das jemand, der daneben steht? Das ist eine ganz, ganz wichtige Kiste, um einfach sein eigenes Spiel auch zu bewerten und seine eigenen Aufnahmen.
Ganz genau.
Wobei das natürlich schon was für fortgeschritten ist. Zunächst mal ist es einfach cool, sich mit 5 Leuten in den Raum zu stellen und loszulegen und sich das, ich nenne das mal Geschepper, also bei mir war das so, das macht dann aufzunehmen. Bock. Das macht einfach Bock. Ich habe angefangen hier in dem Haus hier im Keller irgendwie und habe mit einem Gitarristen, den ich über 5 Ecken kennengelernt habe, wir haben stundenlang zusammen Krach gemacht und haben immer Jump in the Fire von Metallica irgendwie das Intro gespielt, weil mehr konnten wir nicht oder halt irgendeine Nummer von Bab oder sowas. Und da habe ich auch Aufnahmen von gemacht und habe die auch jedem, der sie hören wollte und auch vielen, der sie nicht hören wollte, die mussten dann immer die Ergebnisse der sonntäglichen Probe ertragen. So diese.
Ja, ich habe auch noch Aufnahmen aus den Anfängen und wenn ich mir die heutzutage anhöre, dann finde ich es einerseits interessant und andererseits möchte ich sie dann auch wieder ganz schnell ausmachen.
Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, man hat
sich weiterentwickelt, genau. Aber trotzdem, die möchte ich nicht missen, die möchte ich gerne behalten.
Nee, das.
Sowas muss man einfach behalten.
Ja, ich habe so ein, irgendwo hier in der Abstellkammer so eine ganz große Kiste oder zwei mit Kassetten, die werde ich mir vielleicht nie wieder anhören oder wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Aber
im Zeitalter der digitalen Datensicherung muss man die auch ab und zu kopieren. Ne?
Man muss Upgrades machen, ja genau, man muss seine Videos auf DVD überspecken.
Weil, gibt's keinen Player mehr.
Ja, gibt's keinen Player mehr. Ich habe noch ein Kassettendeck aus dem Grund, damit man abwärtskompatibel ist.